Radio SRF.
SRF 4 News. Die Woche im Tessin und in der Romandie.
Am Mikrofon Erik Fackung. Das Thema der Woche war ohne Zweifel die Entführung und Ermordung der 19-Jährigen aus Payern. Ein Fall, der schweizweit für Aufsehen gesorgt hat. Da gibt es einerseits Schmerz und Unverständnis über eine solche Tat und da gibt es auch die Diskussion über die Hintergründe. Ich habe unseren Mitarbeiter Ron Hochuli gebeten, die Reaktion der Öffentlichkeit in der Romandie zu schildern.
Es herrscht natürlich tiefe Betroffenheit, vor allem in der Region Bayern, wo Marie arbeitete, und in den Waadtländer Alpen, wo ihre Eltern leben. Es wurden Solidaritätsmärsche und Gebetsabende organisiert mit unerwarteter Beteiligung. Dabei muss man auch sagen, dass der Adoptivvater von Marie in seiner Region eine bekannte Persönlichkeit ist. Er ist Priester in Villars-sur-Ollon und hat sich auch unmittelbar nach dem Tod seiner Adoptivtochter in den Medien geäußert, in einer ziemlich unerwarteten Art und Weise. Nein, vergeben könne er dem Täter nicht, sagte er, aber es war keinerlei Wut zu spüren in seinen Worten. Dennoch ist in der Bevölkerung nicht nur Trauer und Mitleid zu empfinden, sondern auch Empörung. Denn jeder Tag bringt neue Erkenntnisse, wonach der Mörder sich auf keinen Fall hätte so frei bewegen dürfen.
Eben, diese Umstände, die sorgen dafür, dass die Diskussion hochkocht. Es ist ein Mann, ein vorbestrafter Mörder, der in relativer Freiheit lebte.
Ja, ganz eindeutig. Es kam in den letzten Tagen zu mehreren Enthüllungen. Der Mann hatte ja im Gefängnis wieder geheiratet, nach bereits einer ziemlich schrecklichen Tat. 1998 hatte er seine Ex-Freundin vergewaltigt und umgebracht. Nun hatte er im Gefängnis wieder geheiratet, doch er hatte seine Frau bei Besuchen physisch bedroht. Dann kam heraus, dass er unter den 5 gefährlichsten Gefängnisinsassen landesweit eingestuft wurde. Es fragt sich insofern, weshalb ihm trotzdem Hausarrest mit Fußfesseln, aber ohne GPS, wie man herausfand, gewährt wurde letzten Sommer. Darüber hinaus stellte sich auch bald heraus, dass er die Bedingungen des Hausarrests nicht erfüllte. Der Entscheid der Justiz fiel klar aus vor einigen Monaten. Er musste zurück ins Gefängnis, doch die Anwältin des Mannes erhob Einsprache. Und solange der Rekurs hängig war, entschied sich der Richter für ein Status quo. Sprich, der Mann konnte weiterhin mit Fußfessel zu Hause leben und arbeiten gehen. Das alles sorgt natürlich für großes Unverständnis und Kopfschütteln.
Gibt es nun persönliche Konsequenzen?
Momentan noch nicht. Es ist ein bisschen zu früh, doch es wurde auf höchstem Niveau beschlossen, eine administrative Untersuchung einzuleiten. Es soll sehr genau untersucht werden, wo was schiefgelaufen ist und welche Fehlentscheide getroffen wurden. Was man bereits sagen kann, ist, dass es offenbar 3 Personen gibt, unter anderem ein Strafvollzugsrichter, der die am positiven Entscheid eben für diesen Hausarrest involviert sind. Doch ob es zu persönlichen Konsequenzen kommen wird, bleibt fraglich. Denn es gab in den letzten Jahren mehrere Krisen bei den Gefängnis- und Strafvollzugsbehörden und jeweils wurden Personalwechsel vorgenommen. Das heißt, jeweils mussten Leute ihre Stelle verlassen. Und auch deswegen werden die Behörden nun kritisiert, denn um Fehler zu vermeiden, brauche es eben Personal mit Erfahrung. Und genau das hätten in der Watt die zuständigen Angestellten nicht, weil es eben in den letzten Jahren zu vielen Wechseln gekommen sei.
Und Konsequenzen im Umgang mit solchen Tätern?
Auch da, es ist natürlich noch zu früh, um konkrete Maßnahmen zu ergreifen. Doch seitens der Politik gibt es bereits verschiedenste Forderungen. Gesetzesänderung, mehr Effizienz und was die Strafen betrifft, größere Härte. Wie üblich in solchen Fällen gibt es sogar eine kleine Minderheit Politiker, insbesondere in der Reihen der SVP, die natürlich prompt wieder von Todesstrafe sprechen. Doch nebst den Forderungen gilt es nun, wie gesagt, zu analysieren, wie die Behörden in diesem Fall agiert haben. Und daraus sollten dann die nötigen Schlüsse gezogen werden.
Ein zweites Thema, La Fête des Vignerons, ein großes Fest und gesellschaftliches Ereignis im Kanton Waadt. Das steht im Jahr 2019 an, das heißt in 6 Jahren. Und da gibt es nun eine Nachricht, es gibt nämlich einen neuen Chef. Wer ist es denn?
Der 48-jährige Tessiner Daniele Finzi-Pasca, er ist ein international erfolgreicher Theatermann, doch in der Schweiz wurde er lange totgeschwiegen, obschon er mit seinen Wunderwelten Millionen Menschen in der ganzen Welt berührt, unter anderem die Besucher des Cirque du Soleil. Seine Spezialität ist es nämlich, akrobatisch-poetische Stücke zu inszenieren, die sich auf der ganzen Welt gut exportieren. Finzi-Pasca inszeniert auf den größten Bühnen weltweit. Eine seiner jüngsten Produktionen wurde am Mariinsky-Theater in St. Petersburg präsentiert. Er wird auch tätig sein für die Olympischen Winterspiele in Sochi nächstes Jahr. Und sein jüngstes Stück Icaro tourt nun in Panama und in Südamerika. Wie man sieht, überall bekannt. In der Schweiz bleibt er noch eine mysteriöse Persönlichkeit.
Nun heißt dieser neue Chef der Fête des Vignerons Daniele Finzi-Pasca, klingt jetzt überhaupt nicht wie ein Roman. Ist das eine Überraschung?
Ja, das kann man eindeutig sagen. Man hatte tatsächlich eher einen französischen Namen erwartet, sprich entweder ein Westschweizer oder dann ein Künstler, der vielleicht in Paris schon Erfolg gehabt hätte. Eine Überraschung, doch eine durchaus positive, denn obschon Daniele Finzi-Pasca in der Schweiz unter dem breiten Publikum nicht unbedingt ein bekannter Name ist, so genießt er unter Kenner weltweite Anerkennung. Und vor allem, sagen Spezialisten, könne man von ihm etwas sehr Spezielles erwarten. Und genau das soll es bei der Fête des Vignerons auch geben. Und das ist ja gar nicht so einfach, denn Theaterzirkus, wenn man das so sagen kann, wie es bis vor einigen Jahren bloß etwa an Olympia-Eröffnungsfeiern gab, gibt es mittlerweile oft und überall. Und es ist nicht einfach, das Publikum zu überraschen. Doch gemäß der Organisatoren und Kommentatoren hat gerade Daniele Finzi-Pasca das Zeug dazu.
Soweit also Daniele Finzi-Pasca, der diese Fête des Vignerons inszenieren wird. Aber was genau ist die gesellschaftliche Bedeutung dieses Festes?
Ja, die Fête des Vignerons ist eine ziemlich einmalige Angelegenheit. Sie existiert seit 1797, findet jeweils auf dem Marktplatz in Vevey statt und das traditionsgemäß 5-mal pro Jahrhundert. Sie wird von der Confrérie des Vignerons organisiert, quasi von der Brüderschaft der Winzer, eine Institution, die es seit dem Mittelalter gibt und die eigentlich dafür sorgen soll, dass eben die Winzerarbeit in der ganzen Region gut gemacht wird. Und das Fest ist natürlich über diese Mission hinaus gewachsen. Bei der letzten Ausgabe 1999 kamen insgesamt 240.000 Zuschauer. Das Budget für die nächste Ausgabe ist enorm. Man erwartet diesmal noch mehr Zuschauer. 300.000 sollen es geben, eben mit einem Budget von 70 Millionen Franken. Tradition und Show wird es geben und in der Waadt freut man sich bereits riesig darauf.
Ein weiteres Thema, der Kanton Genf hat als erster Online-Gesundheitsdossier eingeführt unter dem Namen Étoile, quasi als Versuchskanton. Was hat man da für Erfahrungen gemacht?
Es gab ja in Genf eine 10-jährige Vorbereitungsphase, die eigentlich durchaus positive Erkenntnisse gebracht hat. Dank des elektronischen Dossiers können Gesundheitsdaten besser zwischen Ärzten ausgetauscht werden. Dies bringe zahlreiche Vorteile im Vergleich zur aktuellen Situation. So sparen die Mediziner Zeit, das Fehlerrisiko sinkt, es gibt einen besseren Informationsfluss. Seltener werden zwei verschiedene Ärzte eingespannt, wenn ich das so sagen darf, um quasi dieselben Analysen zu machen und last but not least weniger Dossiers gehen verloren. Insofern spart man nicht nur Zeit, sondern auch Geld.
Soweit also die positiven Erfahrungen, aber es gibt nicht nur gute.
Tja, im Zusammenhang mit elektronischen Dossiers wird ja immer wieder die Frage der Datensicherheit gestellt. Nun muss man sagen, im Genfer Fall sind da strikte Maßnahmen ergriffen worden. Ohne die Zustimmung des Patienten erhalten Mediziner keinen Zugang zu den Dossiers. Der Patient kann auch selbst bestimmen, wer seine medizinischen Daten anschauen kann. Und auch die Zusammenlegung aller Daten geschieht nur mit dem Einverständnis des Patienten. Die Genferinnen und Genfer würden ihre Daten ganz eindeutig unter Kontrolle behalten. Nun, ab dieser Woche können sich die Genfer im Internet gratis registrieren, bekommen dann eine Chipkarte. Bereits in Betrieb sind die elektronischen Patientendossiers im Genfer Universitätsspital. Und nun hoffen natürlich die Behörden, dass die Ärzte, die Privatärzte, sich auch am System beteiligen werden.
Das heißt, aus dem Pilotversuch wird mal ein dauerhafter Betrieb werden.
Das ist in der Tat so, ein Dauerbetrieb, der auch bald auf Bundesebene existieren könnte. National- und Ständerat erhöhen den Druck für eine rasche Umsetzung auf Schweizer Ebene. Auch der Bundesrat will dies fördern. Einer der umstrittenen Punkte ist die Identifizierung der Patienten. Der Bundesrat hat vorgeschlagen, die AHV-Nummer zu verwenden, was jedoch auf Widerstand stößt. Ein entsprechendes Gesetz befindet sich jetzt in Arbeit und sollte in den kommenden Monaten umgesetzt werden.
Ron Hochuli von Radio Television Suisse.
SRF 4 News, die Woche im Tessin.
Ein grenzüberschreitendes Bauprojekt sorgt dieser Tage für negative Schlagzeilen im Tessin. Die neue Bahnverbindung Mendrisio-Varese. Auf der italienischen Seite haben die Arbeiter diese Woche protestiert und sogar den Zollübergang von Stabio vorübergehend blockiert. Ich habe unseren Mitarbeiter Gerhard Lob gefragt, was der Hintergrund für diese Aufregung ist.
Nun, es herrscht große Unruhe, weil im Moment total unklar ist, wie es mit diesem Bau und den Bauarbeiten weitergeht. Auf italienischer Seite ruhen die Arbeiten de facto weitgehend und das nicht zum ersten Mal. Doch dieses Mal, so scheint es, ist es noch ernster als früher, denn das Konsortium, das diesen Bau ausführt, hat offenbar sogar mit der Entlassung aller Arbeiter gedroht und sogar mit einem Rückzug aus diesem Geschäft. Momentan waren offenbar nur noch 20 Arbeiter überhaupt tätig. Früher waren es mal 250.
Und wie ist das möglich?
Nun, der Hintergrund der ganzen Schwierigkeiten dieser Angelegenheit ist das Aushubmaterial, das beim Bau auf dieser Strecke reichlich anfällt. Denn auf italienischer Seite ist das ziemlich kompliziert. Zum Teil liegt die Bahn tiefer und dieses Aushubmaterial ist deponiert worden, aber auf dieser Deponie kommt natürliches Arsen vor. Und deswegen muss dieses Material wieder an eine andere Stelle geschafft werden, was viele Kosten verursacht. Und das Konsortium will dafür nicht aufkommen. Wer soll das machen? Die Region Lombardei oder andere? RFI, also der Bahnbetreiber des Netzes. Es sind da verschiedene Möglichkeiten, aber offenbar niemand will diese Verantwortung übernehmen. Daher hat jetzt der lombardische Verkehrsminister sich als Vermittler angeboten, doch er ist ganz neu im Amt, erst seit einem Monat, und er musste ein wirklich schwieriges Problem lösen.
Aber ist Italien dieser Bahnverbindung denn überhaupt interessiert?
Ich denke schon, denn Mendrisio-Varese ist auch für Italien ein strategisches Projekt. Es soll ja im Dezember 2014 eröffnet worden und somit auch zur Expo 2015, die in Mailand stattfindet, bereit sein. Es wird auch sehr viel Geld in diese Linie investiert und die Lombardei hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass man auf diese Bahnverbindung setzt, die ja dann einen Anschluss bringt von Varese auch über Mendrisio nach Como, also eine alte Achse endlich herstellt, die über die Schweiz verläuft. Aber wie gesagt, im Moment ist mal wieder alles unsicher. Man versteht auch nicht genau, ob das Konsortium das als Druck aufbaut, um nochmal Geld von der Lombardei, von der Region heraus zu pressen, sage ich mal. Also viele Unbekannte, viele Variablen, aber die Situation ist alles andere als beruhigend.
Und jetzt die Gegenseite, was bringt die Bahnlinie dem Tessin?
Ja, man muss sagen, dass diese Bahnlinie für die Tessiner auch sehr wichtig ist und nicht nur für die Tessiner, für das Streckennetz der SBB insgesamt. Es wird von den SBB gewertet, wie etwa auch die SEVA in Genf oder Durchmesserlinie in Zürich, also ganz strategische Projekte. Denn zum einen will man den Pendler- und Grenzgängerverkehr von der Straße auf die Schiene bringen im Grenzgebiet Varese. Dazu kommt eine direkte Anbindung des Tessins per Bahn von Lugano an den internationalen Flughafen Milano Malpensa Und als drittes Element ist diese Bahnverbindung dann auch zu sehen in einer Verbindung zwischen Lugano und Lausanne, also der Westschweiz. Hier wird ja die Fahrzeit dank dieser neuen Spange dann um eine Stunde verkürzt werden können. Aber natürlich das alles nur, wenn die Strecke wirklich mal existiert und in Betrieb genommen werden kann. Im Moment sind alle zuständigen Stellen sehr, sehr zurückhaltend. Sie wollen auf offizielle Informationen warten. Aber wie gesagt, das Gesamtbild ist alles andere als beruhigend.
Bleiben wir bei einem grenzüberschreitenden Thema. Der Tessiner Baumeisterverband hat diese Woche seine Jahresversammlung abgehalten und ein wichtiges Thema dabei waren die bilateralen Verträge. Da hat der Verband Kritik geäußert. Welche denn, Gerhard Lob?
Ja, mehr als Kritik würde ich sagen. Es war auch eine Art Bestandesaufnahme und man ist da sehr in Unruhe, denn die Zahlen und die Entwicklungen zeigen, dass die aus Italien stammenden entsandten Arbeiter oder auch Selbstständige, ja, diese Zahl nimmt rapide zu in den letzten Jahren und insbesondere auch in diesem Jahr. Gemäß den Hochrechnungen des Baumeisterverbandes könnte die Zahl dieses Jahr auf 38.000 steigen. Das sind natürlich dann zum Teil auch Mehrfachmeldungen. Etwa drei dieser Arbeitskräfte können ja in der Schweiz 90 Tage bewilligungsfrei arbeiten. Sie müssen sich nur melden. Außerdem müssen sie natürlich dann gemäß dieser bilateralen Verträge auch nach Schweizer Tarifen oder den vorliegenden Gesamtarbeitsverträgen bezahlt werden.
Und werden Sie das?
Das ist genau einer der Diskussionspunkte. Der Baumeisterverband hat eine Rechnung präsentiert, wonach auf der aufzeigt, dass eigentlich ein Arbeiter aus Italien bei Schweizer Stundenlöhnen für ein italienisches Unternehmen viel zu teuer wäre. Er wäre nämlich teurer als ein Angestellter für ein Schweizer Unternehmen, weil die Sozialversicherungsbeiträge in Italien wesentlich höher liegen. Also, wie ist es möglich, dass die italienischen Unternehmen da eigentlich konkurrenzfähig sind? Und der Baumeisterverband hat eine eigene Hypothese. Er meint, dass nämlich die italienischen Firmen da ein bisschen betrügen, dass sie nicht die wahre Anzahl der Stunden aufschreiben, dass sie dann etwa vielleicht nur die Hälfte, 20 statt 40 aufschreiben. So können sie dann am Ende zwar die fairen GAF-Löhne bezahlen, aber letztlich halbieren sie sie dann in der Stundenzahl. Allerdings richtige Beweise, dass so etwas gemacht wird, konnten sie dann doch nicht präsentieren.
Und der Baumeisterverband ist aber noch weitergegangen.
Ja, er hat denn auch einen eindringlichen Appell an die Auftraggeber erlassen, denn es ist ja auch richtig, zum einen kommen die Firmen von Italien ins Tessin oder unabhängige Arbeiter, Unternehmen, also Gärtner, auch Plattenleger oder Spengler, alles Mögliche. Und natürlich kommen sie, weil sie gerufen werden. Es gibt also immer zwei Seiten. Und da sagt der Baumeisterverband, bitte passt auf, wer jemanden anstellt beim Hausbau, bei irgendwelchen Arbeiten, dass es sind Firmen sind, die auch in Ordnung sind. Man kann das zum Teil auch kontrollieren. Der Baumeisterverband hat regelrecht einen Appell erlassen, da auch ein bisschen den einzelnen Unternehmen auf die Finger zu schauen und nicht immer nur nach dem Preis zu sehen.
Aber abgesehen von dieser Polemik, wie geht es denn dem Tessiner Bauwesen?
Eigentlich sehr gut, muss man sagen, denn die Auftragslage ist sehr, sehr gut und auch die Reserven an Arbeit sind immer noch hoch. Eindrücklich ist im Übrigen das Wachstum. Die Lohnsumme in den letzten 10 Jahren ist wirklich extrem gewachsen. Das spiegelt natürlich, dass das ein Sektor ist, der sehr boomt. Aber der Baumeisterverband, so ist das halt auch immer, er sieht schon die Wolken aufziehen am Himmel und die Zweitwohnungsinitiative kann ziemliche Folgen haben für das Tessin und natürlich auch das neue Raumplanungsgesetz. Insgesamt gehen diese Einschränkungen dem Baumeisterverband natürlich gegen den Strich. Sie sagen, eigentlich würde das der Markt doch von alleine regeln. Aber wir wissen eben, die Schweizer Bevölkerung sah und sieht das anders. Man hat hier doch mal klare Stöcke einschlagen wollen, die auch der Bautätigkeit etwas einen Rahmen setzen.
Beim nächsten Thema geht es um den Schweizer Psalm. Dieser muss künftig obligatorisch in der obligatorischen Schule im Musikunterricht unterrichtet werden. Das hat der Große Rat vor knapp 2 Wochen nach einer kontroversen Debatte entschieden. Doch die Diskussion darum, die ist noch nicht abgeebbt, Gerhard Lob.
Nein, die Diskussion ist nicht abgeebbt und in den Tageszeitungen des Tessins finden sich nach wie vor Beiträge dazu und es haben sich auch eine Art Nebendebatten entwickelt, zum Beispiel, wer ist überhaupt befugt, als Schweizer zu diesem Thema zu sprechen, ob der Schweizer Psalm in der Schule unterrichtet werden muss. Und da hat sich der eingebürgerte SP-Politiker aus Lugano, Sergio Reusch, gemeldet. Und er hat sich ja sehr kritisch zur Pflicht dieses Lernens der Schweizer Hymne geäußert. Und daraufhin ist er auch von der Lega attackiert worden. Sie sagte, ja, so ein eingebürgerter Schweizer, der dürfe sich eigentlich gar nicht dazu äußern. Und das hat schnell wieder Wogen geworfen. Ja, wer darf das eigentlich machen? Reusch hat darauf reagiert und hat seine Position wieder dargestellt. Es sind eben diese Nebenschauplätze, die aber dann auch etwa in den Social Media zu reichlich Diskussionen Anlass geben.
Von Seiten der SP kam aber auch ein konkreter Gegenvorschlag.
So ist es, denn bei der SP ist man der Meinung, dass der Schweizer Psalm eigentlich nicht so wichtig ist, um ein guter Schweizer zu sein. Ja, sie meinen, man müsste vielmehr auf die Präambel der Bundesverfassung sich ausrichten. Dort würde das eigentliche Wesen der Schweiz gelehrt. Und darum haben sie nun vorgeschlagen, in einem parlamentarischen Vorstoß, dass diese Präambel obligatorischer Schullernstoff wird. Also man sieht, es ist recht kurios. Im Moment bekämpfen sich etwas die Rechten und die Linken im Tessin darum, wer wohl die echten Patrioten sind.
Kommen wir an dieser Stelle noch mal kurz auf ein sportliches Thema zu sprechen, das uns schon mehrmals beschäftigt hat. Die AC Bellinzona, der Konkurs des Vereins, wurde diese Woche wieder aufgehoben. Aber wie ist denn das möglich?
Nun, es ist wirklich kurios. Es ist ein Ringen. Der Konkurs wird eingeleitet, eröffnet, dann wird ein Rekurs gemacht, dann wird er abgelehnt, angenommen. Es ist ein Hin und Her und viele kommen wirklich nicht mehr genau raus, was Sache ist. Diese Woche nun, der neueste Schritt war der, dass eben die Rekurskammer im Appellationsgericht entschieden hat, dass die Eröffnung dieses Konkurses zurückgenommen werden muss, also aufgehoben werden muss und praktisch man wieder von vorne anfangen muss. Also der Konkursrichter in Bellinzona muss nochmal neu die Lage sichten und das Ganze offenbar aber nur aus Formfehlern. Diese Formfehler konnten die Anwälte von Präsident Gabriele Giulini aufs Tapet bringen und die Rekurskammer offensichtlich überzeugen. Aber das Wichtigste, darauf wartet ja auch die Öffentlichkeit im Tessin, sind neue Geldgeber da, die diesen Club retten können? Die Frage ist immer noch nicht beantwortet. Also man hat das Gefühl, jetzt wurde vor allem Zeit gewonnen, Zeit, in der immer noch die Fakten fehlen, die der ACB eine Zukunft geben.
Gerhard Lob, freier Journalist aus Locarno.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.